Menschen. Der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
In the shuffling madness of the locomotive breath.
Ja, willkommen zurück. Heinz, ja. Sascha, schön, dass ihr da seid.
Ja, ich kenne das gar nicht hier, den Laden.
Ich auch nicht.
Seit wann gibt's den, wenn ich da mal fragen darf? Aus persönlichem Interesse? Seit einem Jahr? 2050? Geil.
Der ist seiner Zeit voraus, der Lern.
Ja. Back in the future, Alter. Na gut, gut, vielen Dank für die Info. 7 Jahre, wenn ich das richtig aus...
Ich sehe, du fasst es nicht.
Hä?
Du fasst es nicht.
Nee, aktuell. Das wäre ein bisschen dumm heute, ne?
Aber du fasst es ja häufiger mal.
Mir wurde gesagt, irgendwie, dass Saschas Bruder Jörn diesen Anblick kaum ertragen kann, dass sich jemand Aquavit einschenkt und er bekommt nichts.
Jörn, du kannst gerne hochkommen, genau, Jörn, abholen, wenn du willst. Ich weiß nicht, wo du sitzt.
Gib ich dir was ab.
Mein Bruder. Jörn, komm hoch, komm. Hol den Aquavit ab.
Ja, da ist er. Jörn Nürnberg aus dem goldenen Handschuh. Ja,
ich bin mein Brüdel.
Moin, moin.
Oi, du hast es aber gut gemeint, Sascha.
Namen Hamburg.
Ist mir gut, ne?
Ich war nicht mal so gut.
Gar nicht mehr so gut. Ja, ist der okay, Heinz?
Ja, weil bei Aquavit ist es ja so, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, da ist ja die Grenze nach oben ist ja relativ niedrig. Also das heißt bei Aquavit, das ist eigentlich gilt Linia als der Beste, aber das auch schon bei einer Special Edition bei 25 Euro die Ende der Fahnenstange erreicht.
Deshalb trinkst du das?
Nee, ich kann mir auch teurere, ganz teure Sachen kaufen, wenn ich will.
Natürlich kannst
aber
du das.
Aber ich bin da so konditioniert, weil ich komme ja aus der Tanzmusik und da war das früher so, dass das große Vergnügen, wenn die Tischmusik vorbei war, sprich die Leute gefressen haben, dann war die Band dran und ganz zum Schluss gab es immer einen Aquavit. Das war die große Freude an so einem Tanzabend, der ja immerhin so sag mal 17 Uhr begann und gegen 3 Uhr endete. Und deswegen bin ich gewissermaßen konditioniert auf das Getränk.
Ich komme
da nicht mehr von weg.
Bis du dann dein Getränk gekriegt hast. Aber eigentlich wäre das dann ein Zeichen dafür, dass man es vielleicht dann nicht mehr möchte, oder?
Ja, aber bei mir ist es aber genau so. Also das hat eine unterbewusste, sehr starke Wirkung, neben dem rein alkoholischen.
Never change a winning team.
So, muss man sich das vorstellen, in etwa.
Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid, weil ich weiß, dass ihr beide extrem im Stress seid. Heinz, du bist eigentlich gerade auf Tour mit deinem neuen Roman. Es ist immer so schön mit dir. Ist das für dich anstrengend oder ist das größtenteils schön?
Nee, das ist schrecklich. Also es ist tatsächlich so, dass man muss dazu wissen, dass ich Handlungsreisende an Sachen Show bin. Also ich führe so eine Art Vertreterleben. Ich bin mit meinem eigenen PKW unterwegs, bloß dass ich nichts, keine Staubsauger mit dabei habe, sondern das Buch. Und muss halt auch tagsüber richtig, richtig lange Strecken zurücklegen. Neulich bin ich von Köln nach München gefahren, das waren 600 Kilometer. Und abends werde ich dann auf die Bühne gehetzt. Und muss da zwei Stunden brutto, muss ich dann da meine Texte verlesen. 50 Minuten, 20 Minuten Pause, nochmal 45 Minuten, am Ende spiel Flöte. Und das halt wirklich so jeden Tag und auch in so undankbaren Ortschaften wie Erlangen. Ich empfinde das als harte, sehr unspektakuläre und irgendwie auch hat wenig mit Rock'n'Roll oder so zu tun. Also ich bin immer froh, wenn um 22.30 Uhr ziemlich genau, wenn ich dann mit Flasche Rotwein auf dem Hotel sitze und dann Markus Lanz bald anfängt.
Okay, da ist nicht mehr eine große Party,
ja, also,
danach.
Nee,
ja?
Wirklich, also auch selbst wenn, also ich bin auch nicht der Kumpeltyp, ich werde, dass sie mich siezen, duzen dürfen, das ist die Ausnahme. Ich bin auch nicht der Typ, der ey Heinz, jetzt komm, wir nicken mal geile Kneipe in der Altstadt und so. Das passiert nicht.
Mehr.
Nee, also jetzt bin ich ja auch irgendwie schon alt. Und ja, und ich bin auch nach solchen Sachen immer, das ist wirklich so, wenn man da so immer allein, ich mache ja alles allein, ich habe auch niemanden mit, der für Ton oder Licht oder ähnliches zuständig ist. Und das ist ein einsames und echt tristes Leben.
Das, ja, ist wirklich so.
Sehr
traurig.
Kein falsches Mitleid, Leute. Ich kenn's ja noch von früher. Ich war irgendwie ja, früher komme ich ja, ich habe ja nicht nur Tanzmusik gemacht, sondern habe auch so zum Beispiel eine Tour mitgemacht mit Fettes Brot und zweimal mit Blumfeld. Und also ich kenne sozusagen auch den Rock'n'Roll-Betrieb, der sich halt ganz anders anfühlt. Wo man in einer Gruppe ist und wo sich um einen gekümmert wird und wo man so im Night, also mit Fettes Brot waren wir im Nightliner unterwegs, und das war halt das war total super. Oder im Studio Braun auch. Und aber dieses, also sozusagen alleine reisen, irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen triste. Aber kann man sich ja vielleicht vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten das machen. Jeden Tag.
Das wäre schon schlimm. Du kriegst dafür ja auch nichts.
So, aber jetzt genug von mir.
Jetzt mal zu Sascha, bitte. Also, weil du bist auch im Stress. Deine Läden, ich glaube, da geht's ganz schön ab, ne? Weil die Buden so voll sind, also Knallermann und Rockbar sind deine Läden. Rennen die dir die Bude ein?
Es gibt solche und solche Tage. Also wie immer auf dem Kiez gibt es Tage, da denkt man, wo kommen die Menschen jetzt alle her, was ist hier los, das können wir gar nicht bedienen. Und dann gibt es Tage, wo man denkt, wo bleiben die Menschen alle? Wir würden euch gerne bedienen. Und da muss man immer am Ball bleiben. Also das ist schon Arbeit. Das ist kein Automatismus, der einem hier, man macht die Bude auf und die Leute kommen von allein. Dafür gibt es genug Konkurrenz, dafür gibt es genug Läden, die auch was bieten. Und da muss man immer hinterher sein, um zu sagen, hey, wir sind aktuell, wir sind immer noch da und wir sind spannend für euch.
Ihr seid natürlich total spannend, also oberspannend, bitte. Mhm. Seit wann bist du nochmal auf dem Kiez? Ich glaube, mehr als 30 Jahre, oder?
Ich habe nach meiner Ausbildung 1990 meinen Vater angerufen und habe gesagt, ich möchte mal ein halbes Jahr bei dir aushelfen im Goldenen Handschuh. Mein Vater war der Betreiber damals vom Goldenen Handschuh. Mein etwas älterer Bruder, der Aquavit-Junkie da hinten, der hat da schon gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, ich wollte mir eigentlich die große Welt ansehen. Ich hatte eine gastronomische Ausbildung und habe gedacht, machst du ein halbes Jahr Station auf St. Pauli und dann ziehst du weiter. Und nun sind es 31,5 Jahre.
Womit hat der Kiez dich gekriegt?
Mit der Spannung, dass es im Grunde genommen nie langweilig wird. Und ich jeden Tag, also es gibt ja so diese Tretmühle, die viele Menschen haben, um jeden Tag dasselbe, 9 to 5, Montag bis Freitag, das gibt der Kiez nie, also wirklich nie. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gefahren, jeden Tag, und das über 25 Jahre, wo ich aktiv auch noch am Tresen tätig war und habe gedacht, was wohl heute passiert? Was Lustiges, was Spannendes, was Trauriges, wen wir kennenlernen, was wohl geschieht? Und das wirklich jeden Tag hinter den Tresen gegangen, gedacht, oh, wollen wir mal sehen, was der Abend so bringt.
Du hast ja auch ordentlich mitgefeiert ab und an, oder? Ich glaube schon, also so im Handschuh.
Nö. Ist meine Frau noch hier?
Deine Frau ist hier und die könnten wir auch hochholen.
Nein, ich mein, um Gottes
dein
Willen,
Bruder war ja nun Blut, auch schon hier.
Also ja, ich habe den einen oder anderen Wodka mal mitgetrunken.
Das ist so krass gelogen.
Ein bisschen, ja. Ein bisschen.
Jetzt darf ich aber mal wirklich sagen, dass wir haben uns kennengelernt 2009, ne, auch im Handschuh. Ich kannte den Laden vorher auch gar nicht so richtig und dann haben wir uns relativ schnell, das war am Anfang eine Bekanntschaft, jetzt sind wir richtig befreundet und so. Und da hat Sascha und Jürgen Scheidweiler, die haben damals freitags oder von Mittwoch bis Freitag, korrigiere mich, ich
Mittwoch
meine
bis
ja, da die sozusagen die Abendschicht gemacht. Und das war einfach, und Sascha ist halt ein Typ, der ist, also ich würde mal sagen, irgendwie, der kann richtig, also mehr gut gelaunte Stimmungskanone geht nicht.
Also sieht man ja gerade.
Total.
Nee, also wenn du, also das, ich habe irgendwie, also das Wort, es gibt das schöne Wort ansteckende Fröhlichkeit. Und ich muss sagen, also dein Talent, deine Begabung da in so einem Laden, die Leute auch irgendwie zu entertainen, die ist, habe ich selten.
Vielen Dank für die Blumen. Mir wurden ja auch sehr oft immer Drogen unterstellt. Außer Wodka und Bier hatte ich aber keine Drogen. Also mir wurde echt gesagt, du musst auf Drogen sein. Das war aber so, ich habe schon gedacht, mir hätte man so einen Tresen hier hinstellen müssen, dann wäre mir das wahrscheinlich einfacher gefallen. Ich bin auch natürlich mit täglichen Sorgen und mit Ängsten und mit Traurigkeit und was weiß ich konfrontiert worden. Aber dann, wir hatten unter dem goldenen Handschuh so einen kleinen Umziehraum, so ein Büro. Und dann ist man 19.30 Uhr hinter den Tresen gegangen. Und dann bin ich in so eine Rolle, aber nicht bewusst geschlüpft, sondern unterbewusst. Dann ging so ein Knopf an und dann hatte ich Bock zu arbeiten. Und dann hatte ich Bock zu feiern. Und dann hatte ich hatte Bock, gute Laune zu haben. Und das wollte ich eben auch vermitteln. Und es waren ja auch viele Leute da. Es gab noch nicht 1990 Social Media. Social Media war bei uns am Tresen. Also man hat sich da getroffen, man hat geredet, man hat kommuniziert, man hat
total irre.
Sich ausgetauscht. Also total strange. Man hat miteinander gesprochen, nicht in irgendein Handy oder irgendwo. Und da wollte ich eben Leute miteinander verbinden und connecten. Und unser Vater hat immer gesagt, da sitzt ein einsamer Mann, da sitzt eine einsame Oma und da sitzt ein junger Bengel, der ist 18, der traut sich das erste Mal auf den Kiez. Die müssen wir verheiraten alle miteinander. Und das war Social Media. Man hat gesagt, komm mal her, erzähl du mal. Und dann sind geile Runden entstanden und dann sind geile Abende entstanden. Und das war immer wieder spannend. Und weil ich da eben Bock drauf hatte, hat man immer gedacht, was ist mit dem los? Der ist drauf. Nee, der war nicht drauf. Der hatte Bock auf seinen Job.
Das ist schön. Hast du immer noch, oder? Oh, hier, komm mal. Sehr gut.
Und was Sascha eben auch sagte mit dem sozusagen, dass man das immer gar nicht einschätzen kann, was passiert. Also natürlich ist es klar, dass das Samstag Primetime ist, Wochenende und so. Aber es kann durchaus sein, dass man an einem Dienstag oder Mittwochabend, also ich habe ja auch irgendwie aus gewissermaßen aus Recherchegründen, aber auch weil ich das top fand, irgendwie war ich ja sehr oft im Handschuh und habe das irgendwie erlebt, dass das völlig quasi aus dem Nichts heraus extremst unterhaltsame Abende entstanden sind so. Und das habe ich auch so, also das ist meine persönliche Erfahrung, dass ich, sagen wir mal, 90-95% der Abende als ganz besonders unterhaltsam fand und irgendwie auch, also irgendwie weit über das hinausgehend, was so, wo man sagt, das ist so eine 24-Stunden Saufkneipe. Das, also ich würde mal sagen, also von allen denen, die ich so kennengelernt habe in Deutschland, ist der Handschuh tatsächlich einzigartig. Als Melting Point im besten Sinne so.
Aber es gibt ja auch wirklich einzigartige Menschen im Handschuh, ne? Also alles. Ihr habt ja schon manchmal so skurrile Persönlichkeiten.
Breit gefächert. Da ist für jeden was dabei, würde ich sagen.
Hast du da eine Lieblingsstory?
Ich werde ganz oft gefragt nach Lieblingsstories und dann denke ich immer drüber nach, damit kamen wir beide ja ins Gespräch. Ich hatte ja damals, wie er schon erwähnte, mein Bruders bester Freund war praktisch mein Kellner. Ich war immer der Tresenmann, dann hatten wir einen Kellner, der vorne an den Tischen rumrannte. Und wir haben natürlich unsere Storys immer erzählt, auch Gästen, die mal neu reingekommen sind und das interessant fanden. Und man hat natürlich immer mal einen rausgehauen. Und dann habe ich immer oft gehört, Alter, du solltest mal ein Buch schreiben. Und ich kann vielleicht ganz gut sabbeln, zumindest hinterm Tresen. Aber schriftlich bin ich da nicht so begabt. Und dann sagte Jürgen, als er das zweite Mal bei uns war, dann frag Heinz doch, der kann schreiben.
Kanntest du Heinz Strunk?
Ich kannte Fleisch ist mein Gemüse. Das Buch kannte ich und das fand ich ja.
Guck mal, Heinz, wird immer noch gefeiert.
Und witzigerweise habe ich in meiner Ausbildung, wir hatten ja Restaurantfachmann immer ein Quartal arbeiten und dann kamen 6 Wochen Blockunterricht und dann hatte man am Wochenende immer frei und Jürgen, der bei uns gearbeitet hat, der hatte in Stade einen Festsaal, wo, so wir haben ja gesagt, Bauernhochzeiten waren, 100, 150 Personen und praktisch das, was er geschrieben hat mit seiner Tanzgruppe, was er da als Mucker erlebt hat, habe ich eben erlebt, weil ich da den Service mitgemacht habe. Also waren die Bauern, haben 150 Personen Hochzeiten gefeiert oder Polterabend oder Omas 100 geworden und wie auch immer. Und das ging immer ganz gediegen ab, mit einem Viergangmenü, praktisch immer dasselbe. Und dann wurde das Essen weggeräumt und dann kam die Tanzmusik und die Mucker. Da war Heinz dann am Start mit seinem Saxophon. Und ich war hinterm Tresen und habe die bedient. Praktisch, was er niedergeschrieben hat, habe ich erlebt. Und es war genau so, wie er es geschrieben hat. Und da fand ich, wie geil ist das denn? Und dann hatte ich ihn angesprochen, du, ich habe so viele geile Stories. Willst du das für mich nicht mal aufschreiben? Und er, du, Ghostwriter bin ich nun nicht, aber wir können mal schnacken. Naja, und dann kam man mit einer gemeinsamen Freundin und dann hatten wir aus Recherchegründen immer den einen oder anderen Abend miteinander verbracht.
Waren ja, wie viele Abende waren denn das aus Recherchegründen? Viele.
Um vier hatte ich immer Feierabend und morgens um acht war ich meistens zu Hause, wenn er da war.
Aber so lange habe ich ja selten durchgehalten.
Ja, ich war damals noch recht stabil, was das anging. Heute kann ich auch nicht mehr.
Nee, ich sowieso nicht. Und das war ja dann ja irgendwie von der Idee, also diese wirklich ausgesprochen unterhaltsamen Geschichten, die aber auch verquickt sind, was Sascha sagte, mit der einsamen Oma und dem gescheiterten Opa oder so. Also das ist ja auch sehr viel Tragik, die man da irgendwie, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, irgendwie erleben kann. Und da fehlte mir so der Anlass, einen Roman zu schreiben, weil das allein so eine Anekdotensammlung ist tatsächlich ein bisschen wenig. Und bis ich dann irgendwann auf die, quasi in meiner Sozialisation oder so meiner Biografie auch nicht ganz unwichtigen diese Honka-Geschichte kam. Also ich war 12, als das rauskam, also das war ein Riesending damals. Und dann dachte ich, das wäre doch mal eine Möglichkeit, als Generalthema irgendwie die Geschichte des Handschuhs anhand von Fritz Honka zu erzählen.
Ich kann mich noch erinnern, wie so. du hattest mich angerufen und wir haben uns ganz viel unterhalten, wir haben ganz viel gesoffen, ganz viel gefeiert. Ich habe die Stories rausgeknallt, er hat sich ein paar so Notizen gemacht und dann riefst du mich tatsächlich irgendwann an und hast gesagt, du, ich glaube, ich habe jetzt einen guten Aufhänger, wie wir das für ganz Deutschland interessant machen können. Wir machen diese ganzen Stories, schicken wir zurück in die 70er. Und dann kam so eben mit dieser Honka-Idee und da habe ich gedacht, wow, das ist es irgendwie.
Ja, und das war ja für mich auch, zum damaligen Zeitpunkt, also wir reden jetzt von 2010, 11, 12 und so, da war so mein biografischer Fundus war so auserzählt und ich musste mich irgendwie zwangsläufig auf irgendwie mal so fiktionalen Inhalten zuwenden. Und in dem Fall, das Buch ist jetzt ein Tatsachenroman, würde man das bezeichnen. So, also das Genre ist begründet worden von Truman Capote in den 50er Jahren mit dem Buch Kaltblütig. Und der Goldene Handschuh ist so eine Fortschreibung des Tarzan-Romans. Das heißt, ich habe auch recherchiert, im Hamburger Staatsarchiv habe ich einen Antrag gestellt, dass auf Akteneinsicht, die Honka-Akten, die 18 Stück sind das, die sind da irgendwie der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und mir wurde freundlicherweise der Antrag gestattet und genehmigt und so und dann habe ich versucht irgendwie anhand dieser Informationen, die ich hatte, das nachzubauen, was damals so passiert ist und wie es dazu gekommen ist, wie es dazu kommen konnte, und auch die Biografie von Honka habe ich so und das Ding ist beim Goldenen Handschuh, das hast du mir auch mal erzählt, dass ihr zwar immer regelmäßig den Laden richtig entkernt und neu renoviert, aber so, dass man es nicht sieht.
Das ist richtig. Nun habe ich mit dem Goldenen Handschuh nichts mehr zu tun. Ich bin aus dem aktiven Geschäft vor Jahren schon raus. Mein Bruder ist und war immer da der Oberhäuptling und hat seinen Sohn jetzt ins Boot geholt. Der ist seit einer Woche, das geht praktisch jetzt in die vierte Generation bei uns.
Ja, dann ist unser ja klar, Großvater wer der nächste
Kiezmensch ist. Unser Großvater hat das ja aufgemacht, dann war das unser Vater mit seinem Bruder, dann war mein Bruder das, dann waren wir das eine Zeit lang zusammen. Und jetzt kommt das in die vierte Generation. Marco, bist du da? Bist du auch hier? Steh doch mal auf. Marco Nürnberg. Ich glaube, das gibt das in Hamburg oder vielleicht bundesweit nur ein einziges Mal. Das ist seit über 70 Jahren in einer Familie und wir sind so glücklich, der macht das jetzt weiter.
Jörn, hier ist noch, ich schaff das gar nicht alles. Wenn du Bock hast.
Hol dir Jörn, noch einer. Du musst wieder laufen, glaube ich. Später. Ich glaube, er hat genug. Ich bin nicht mehr. Aber nach dem Buch kam ja dann auch der Film und das Theaterstück. Und in dem Film hast du ja sogar mitgemischt. Wie kam das dazu, dass du da
mitgemischt hast? Die stärkste Szene ist mit Sascha. Wie du da auftauchst. Also mich hat das überzeugt.
Ja? Ja. Das war, Fatih Akin rief dich, glaube ich, an, ne, und hat mit dir erst gesprochen. Und dann hast du mich so ein bisschen mit ins Boot geholt. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, was er davon hält. Er fand, sagen wir mal, die Geschichte Goldener Handschuh ist die Geschichte unserer Familie. Das hat ja unser Großvater mal gegründet. Dass das jetzt alles so in Verbindung gebracht wird mit dieser unschönen Geschichte, mit diesem Mörder, das findet mein Bruder geschmacklos. Und das fand er immer doof und da wollte er wenig mit zu tun haben. Ich habe da so ein bisschen gedacht, Marketing, vielleicht geht da ein bisschen was. Also der Laden lief immer toll, der war immer interessant, aber vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Und da hat er gesagt, mach du mal, ich bin Gastronom. Ja, und dann hat Heinz mich damit ins Boot genommen und dann war ich bei den Besprechungen dabei und dann hat Fatih gesagt, die Szenen, die im Goldenen Handschuh stattfinden, da brauche ich Berater, das muss authentisch sein. Und dann durfte ich bei den Dreharbeiten echt dabei sein. Also alles, was im Goldenen Handschuh abging, war ich dabei. Es war so interessant, der gesamte Laden ist nachgebaut worden. Und 70er-Jahre-Style eben, kann ich mich nicht so richtig dran erinnern, ich bin 69er-Jahrgang, aber so 6,77 habe ich so vage drauf. Das war unglaublich. Also der Film und die Bauten, das war alles unglaublich. Und ja, da war ein Schauspieler, der hatte so 2-3 Szenen, der zickte rum, das war ihm zu wenig. Und es ging um eine Rausschmeißszene, wo praktisch irgendjemand rausgetreten werden sollte aus dem Laden. Und da ich das live eben schon das ein oder andere Mal gemacht habe, brauchte ich das nicht spielen. Und dann haben die mich geil zurechtgemacht und dann hat Fatih mich gefragt, willst du den rausprügeln? Ich so, ja, täglich Brot, mache ich mal. Und dann war da so ein kleiner Stuntman und die Szene musste eben passen, weil die Kamera in dem Moment vorbeischwenkte als der Radfahrer draußen. Und ich glaube, ich musste diesen Typen 10-mal rausprügeln. Und er hatte gesagt, tritt fest zu, schlag richtig rein. Ich sag, das möchtest du nicht. Und ja, war recht witzig. Passiert, ich fand's witzig. Nein, er war cool. Er war cool. Aber war natürlich lustig, da mitzumischen.
Ja, das kennst du,
Jan. Und man hat mir Haare angeklebt für die Szene. Es war auch toll.
Stimmt, ich kenne ein Foto. Das sieht schon speziell aus. Also, man erkennt dich nicht.
Nicht wirklich, nee.
Aber das ist dir ja nicht ganz fremd, Leute aus dem Laden schmeißen. Kommt das heute noch mal vor, dass du zu lang musst?
Nein. Das früher war das, wenn die Leute einen über den Durst getrunken haben und du gesagt hast, hier bis hier mal ist jetzt ist Schluss und geh mal raus. Da war ich auch noch etwas jünger, da fand ich das auch noch spannend, mitzumischen. Das finde ich heute nicht mehr spannend. Ich bin froh, wenn ich das alles verbal hinkriege. Wir haben aber auch Leute, die dafür bezahlt werden, Leute, die unangenehm sind, draußen zu halten und das klappt eigentlich ganz gut. Wo Suff und viele Leute aufeinandertreffen, auch viele soziale Schichten, gibt es immer mal Reibereien, aber das sieht immer alles ein bisschen wild aus. Ist aber...
Ist gar nicht so schlimm.
Nicht wirklich, nö. War mal schlimmer. Also es heißt immer heute, alles so gewalttätig und so weiter, liest man so und hört man. Aber ich glaube, mein Bruder kann das auch bezeugen, der ist ja noch länger als ich dabei. Das war mal härter früher.
Wie war das für euch, als ihr den Film dann, ich nehme an, bei der Premiere das erste Mal gesehen habt? Der ist ja schon relativ heftig.
Ich war in Thailand bei der Premiere. Ich habe den dann irgendwie eine Woche später gesehen. Und harter Tobak. Das eine ist, bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Da habe ich schon manchmal gedacht, hallihallo. Aber es ist ja eben die Dramatik, die Heinz so schildert, die dieser Mann dadurch durchlebt hat. Das war ja auch ein tragisches Leben für ihn selber. Der war mit Sicherheit kein glücklicher Mann. Sonst würde man sich nicht so in Alkohol immer flüchten. Aber ich habe das schon gesehen und ich habe immer gedacht, den Film, den kann man schmecken und riechen. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, ist die Thematik um Honka ist damit getroffen, aber nicht die Thematik vom Goldenen Handschuh. Weil der Goldene Handschuh ist Spaß, lustig sein, gesellig sein, Fun haben. Das wird da natürlich, aber es ist eben nicht das, was die Zuschauer da sehen wollen. Nicht, wenn es um das Thema Honka geht. Da geht es um die Tragik, um die Menschen und das, da hat Heinz sich eben reingearbeitet in das Thema und gut dargestellt.
Wie war das für dich, Heinz?
Also es ist so, dass wenn man so Also das Buch ist eins, ne? Das Theaterstück ist was anderes und der Film ist nochmal was anderes. Und will damit sagen, was will ich damit sagen?
Ja.
So, ich hole mal ganz weit aus jetzt. Ne? Ich freue mich, wenn sich jemand für den Stoff interessiert und dann soll er damit machen, was er möchte. Das war bei Fleisch und Gemüse so. Das ist ja auch verfilmt worden und bei Montgomery natürlich auch. Es ist für den Autor immer eine Win-Win-Situation. Weil wenn der Film misslingt, schadet es dem Buch in der Regel nicht, also gar nicht. Und wenn der Film gelingt, ist es umso besser. Und man muss dem Regisseur das überlassen, aus dem Stoff, den er ja für teures Geld gekauft hat, das zu machen, was er sich vorstellt. Das ist ja eine freie Interpretation dessen, was in dem Buch stattfindet. So. Insofern habe ich da auch gar nicht irgendwie, ich bin ja relativ einigermaßen produktiv und ich bin immer auch froh, wenn ich mit dem Thema abgeschlossen habe. Das heißt irgendwie, zum einen, glaube ich, hatte ich das gar nicht gewünscht, wenn ich da sozusagen irgendwie inhaltlich immer noch meinen Senf dazugegeben hätte, bei der Drehbuchentwicklung, also das ist ja die einzige Möglichkeit, was zu machen in der Entwicklung. Wenn das Drehbuch steht und gedreht wird, dann hat man ja sowieso nichts mehr, kann man sowieso nichts mehr machen. Und das entsprach auch meinem Wunsch. Ne, einfach das liebevoll begleiten.
Aber du bist zufrieden oder nicht?
Ich hätte ein paar Sachen anders gemacht irgendwie. Also ich fand, das Buch besteht ja aus zwei Plots. Es gibt den Plot von Honka im Goldenen Handschuh und dann gibt es die Geschichte einer Räderfamilie, einer fiktiven Räderfamilie. Das war mir deswegen wichtig, weil ich dem Milieu des Handschuhs wollte ich was vermeintlich entgegengesetztes schildern, unter anderem, damit ich auch eine andere Form der Sprache mal habe. Eine andere Form des Benehmens, des Gefühls, von allem Möglichen. Also im Grunde genommen eine totale gegensätzliche Szene. Und der Plot ist zwar schwächer und in Wahrheit auch nicht der maßgebliche, aber er ist trotzdem wichtig, um eine andere Farbe reinzubringen in das Buch. Das Buch ist 256 Seiten lang, wenn ich nur 256 Seiten Honka-Elend mit all dem Wahnsinn und den Alkoholexzessen und dem Sex und Morden und was weiß ich alles gestellt hätte, dann wird es irgendwann ein bisschen öde geworden. Deswegen schien es mir also nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten zu sein, da diesen Plot da entgegenzusetzen. Und das hat Fallig gar nicht gemacht. Also der hat halt irgendwie... Nebenerzählung ein Rädersohn, aber das Thema wurde nicht erzählt. Wenn ich das Drehbuch geschrieben hätte, dann hätte ich das anders gemacht. Aber wie gesagt, das ist ja komplett in der Hand des Regisseurs, das so zu gestalten, wie er es möchte.
Er hat es ja auch, da muss ich einmal kurz ein, ich war ja dabei bei den Dreharbeiten und er hat es, als ich das Buch gelesen habe, und auch das Theaterstück, würde man ja sagen, das ist ein Drama gewesen. Also was da sich abgespielt hat, waren Dramen. Und Fadig hat schon bei den, da habe ich immer sehr gestutzt, bei den Dreharbeiten hat er gesagt, das ist ein Horrorfilm. Das ist mein erster Horror. Dieses produziere ich als erstes mal als Horrorfilm. Da habe ich schon irgendwann gedacht, okay, naja gut. Also hatte mit dem Buch dann nicht mehr so viel zu tun. Ist mir schon bei den Dreharbeiten aufgefallen.
Er hatte das so, das fand ich ganz, ganz lustig. Sein Sohn, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 16 oder so, der sollte stolz auf ihn sein, dass sein Vater einen Film gemacht hat, der ab 18 ist. Original, das war eine gewisse Motivation. Ab 18, das war der geil.
Das ist ein Antrieb.
Ja, ist auch, glaube ich, ganz gut, dass er ab 18 ist. Die Zeiten im Handschuh als Stammgast sind vorbei, ne?
Nee, die würde ich sagen, die haben jetzt geruht aus auch bekannten Gründen. Die schreckliche Seuche hat auch mich im Griff gehalten und ich würde es gerne wieder reaktivieren. So sagt man das wohl.
Das werden wir. Ne? Das werden. Davon bin ich überzeugt.
So. Also ich habe das vorhin so gesagt, also backstage gesagt, dass ich irgendwie so, ich meine, ich werde nun auch 60 und das ist irgendwie aus gewissen Sachen ist man irgendwie so kann man sich nicht mehr so mitmachen. Aber diese, sag mal, die Verbundenheit mit Sascha und insgesamt der gesamten Familie Nürnberg, das macht halt für mich auch ist das denn schön. Das ist tatsächlich so ein Heimatgefühl. Da diese drei, das sind ja die drei Läden, Goldene Handschuh, Rockbar und Knallermann und so. Und da fühle ich mich irgendwie willkommen.
Ihr seht euch ja auch relativ häufig, ne?
Ja, wenn wir uns treffen, treffen wir uns meistens zum Käffchen, ja. Oldschool. Ich bin immer bei mir im Büro, eier ich so rum, 14, 15 Uhr habe ich da meistens keinen Bock mehr, dann rufe ich ihn an. Dann macht er dann meistens, ist ein ganz fleißiger Schreiber. Und dann sage ich, wie sieht's aus, Käffchen? Und dann, er wohnt in der Nähe von der Schanze, treffen wir uns in unseren Espresso-Solution. Und da sitzen wir dann und nehmen wie die alten Gackerweiber unseren Käffchen zu uns. Und tauschen aus, was so passiert ist die letzten Tage, Wochen etc. Mal sind längere Distanzen dazwischen. Und das muss immer sein. Also wir sind von viel Alkohol auf viel Kaffee gekommen.
Genau, und eine der, das kann ich ja vielleicht hier nochmal irgendwie, Jörn erinnert sich auch dran, es erscheint jetzt im 14. Juni mein nächster Roman, der heißt Ein Sommer in Niendorf. Es war nicht Niendorf in Hamburg, sondern Niendorf an der Ostsee, also zwischen Travemünde und Tindorfer Strand. So, und da habe ich auch eine fiktive Kneipe konstruiert, die heißt Spinner. Und da habe ich eine Geschichte aus dem Goldenen Handschuh adaptiert oder so, wie man sagen würde. Und die ist so fantastisch. Und zwar von Krimklaus.
Ah, Krimklaus, ja.
Russische Wochen. Es gibt, und zwar, das muss ich jetzt kurz irgendwie, Sascha, wenn ich irgendwas falsch sage, dann
hau raus, du machst es manchmal besser als ich.
Und also ein Typ, der heißt irgendwie, also sein Spitzname auf dem Kiez ist ja so, dass die heißen irgendwie, und die Schlimmen heißen dann irgendwie Wiener Peter und die Netten heißen Krimklaus. wollen wir so sagen. Und Krimklaus ist Dachdecker und hat in Reetdächern gemacht, bei den ganzen reichen Leuten der Arschlöcher. Auf Föhrn und Amrum, auf Sylt und so. Und zwar hat er folgenden genialen Trick benutzt. Und zwar, er hat einen Zollstock ist 2 Meter lang. Ne?
Das Ding ist wahr.
Und Krimklaus hat den abgebrochen.
20 Zentimeter hat er abgebrochen bei dem 2 Meter Zollstock.
Und hat vor den Leuten immer die scheiß Dächer ausgemessen. 2 Meter mal 2 Meter mal 2 Meter. Und hat er immer 20% mehr abgerechnet. Und dann hat er wieder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 50.000 Mark haben wir dann wieder einen Handschuh. Und dann hat er gesagt, hier russische Wochen. Russische Wochen hieß Roter Sekt, ne?
Roter Sekt, Krimsekt und Moskowskaja.
Moskowskaja. Und sein Lieblingslied hatte mir Jörn gesagt, irgendwie, oder hast du mir auch gesagt, weiß ich nicht, irgendwie war von Ibo.
Ibo.
Ibiza.
Ibiza.
Ich bin gut drauf und trinke guten Sekt. Weißt auch jetzt, wie gut Paella schmeckt. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Russische Pfoten. Das ist echt, muss das wirklich sagen, das ist echt, das kann man sich auch, das ist genial. Krimklaus, der Moskowskaja und roten Sekt russische Wochen feiert. Im Goldenen Handschuh.
Er ist außen besoffen, nach dem HSV-Spiel, besoffen aus dem Wagen gefallen, mit bestimmt 2,5 bis 3 Promille rein bei mir in den Laden, hat mir den Schlüssel gegeben, hat direkt vorm Goldenen Handschuh geparkt, 500er Mercedes natürlich. Kannst du mein Auto parken? Ich verstehe gar nicht, warum du nicht parken kannst. Dann habe ich sein Auto geparkt. Dann hatten wir einen Krimbestand von 6 Flaschen immer in der Kühlung. Dann hat er ja die russische Wodka, Woche eingeläutet mit Krim für alle und Moskowskaja. Kann man heute nicht mehr machen, aber damals ging das noch. Und dann hat er mir 50 Mark gegeben und hat gesagt, das Ganze, was jetzt auf die Musikbox war, der Tango-Diesel, die ganze Musik auf den Tango-Diesel wirst du jetzt löschen und ich will nur diesen Ibo hören. Und da war man natürlich ein bisschen in der Zwickmühle. Der Laden war voll. Man hat Fuffi, man hat Krimklauster gehabt, der mit Geld rumgeschmissen hat. Und die anderen Gäste hatten natürlich Ohrenbluten nach einer Stunde. Und dann habe ich mal was anderes angemacht, irgendwas anderes. Und habe gedacht, der ist so besoffen, der merkt das nicht. Und dann hat er rumgeschrien ohne Ende, warum Ivo nicht mehr läuft. Und dann war der Krim ausgesoffen. Wir hatten 6 Flaschen. Er hat alles ausgesoffen. Es lief ihn aus allen Körperöffnungen raus. Und dann hat er mir einen Schlüssel gegeben und hat gesagt, du, ich habe noch eine Kiste Krim bei mir im Kofferraum. Hol die mal rein. Und dann habe ich die Kiste Krim reingeholt. Und dann hat er gesagt, kriegst du noch Geld? Ich sage, ja, du hast ja noch 6 Flaschen bestellt eben. Und dann war die russische Woche auch irgendwann zu Ende. Genau so passiert, 100%. Genau so passiert. Der Typ lebt noch.
Ja, das wäre ganz gut beisammen, ne? Sagtest du irgendwie, der war zwischendurch, das ist auch mal
der hing ein bisschen durch, so low, nachdem die Laserpointer eingeführt worden sind mit der Vermessung. Aber... Aber jetzt ist er wieder da.
Scheiß digital, Alter.
Ist nicht immer geil alles.
Oh Leute, wie kriegen wir da einen Übergang hin? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt muss ich nur an Krimklaus denken. Oh Mann, noch mehr solche Storys? Komm Sascha, hau noch einen raus.
Einen hätte ich noch. Den hatte ich. Ich weiß nicht mal, ob ich dir den sogar erzählt hat. Aber der kam eine ganze Zeit lang ganz gut. Bei uns kommt ein Gast, kommt leider, glaube ich, nicht mehr. Der kam damals, wo 90, 91 die Grenzen aufgemacht haben, waren ja viele Leute aus der ehemaligen DDR da. Und dann kam einer, der hieß Uwe. Uwe kam jeden Tag rein, gib mir ein Bier, zwei Bier, drei Bier. Dann, wenn er voll war, hat er mal keine Musik hier in den Bretterschuppen. Und dann haben wir Musik angemacht und. Und manchmal kam er nicht allzu oft mit dem Taxi vorgefahren. Morgens, meine Schicht ging immer bis 4, dann kam mein Bruder, hat mich abgelöst und dann kam der im Bademantel rein, nur im Bademantel aus dem Taxi, hat ein Bier bestellt, habe ich ein Bier gegeben, ich sag, was ist los mit dir? Oh, bei mir hat der Kiosk zu und ich hatte kein Bier im Kühlschrank. Er hat ein Bier getrunken am Tresen im Bademantel, kein Spruch, und ist dann nach Hause gefahren. Dann habe ich ihn ganz lange nicht gesehen und es verging eine Zeit lang, er kommt rein, ich sag, Mensch Uwe, was ist los mit dir, ich habe ich so lange nicht gesehen. Ja, musst du dir vorstellen, ich habe meine Frau im Flagrant hier erwischt und dann war ein anderer Typ da, ich war besoffen und dann habe ich ein Messer genommen und habe ihn mit Messer angegriffen und schwer verletzt. Ich sage, das ist doch nicht dein Ernst. Und er, ja, habe ich gemacht. Und dann habe ich, ich weiß nicht, 2 Jahre Gefängnis oder irgendwas hat er gefangen. Nach einem Jahr durfte er wieder raus, ist dann zu mir am Tresen, hat sein erstes Bier bei mir am Tresen genommen. Und nebenan sitzt einer und guckt ihn immer so an. Und guckt ihn wieder so an. Ich sag, willst du was dazu sagen? Du gaffst so. Ist das Uwe sowieso? Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Ich sag, Uwe, wie sieht's aus? Ja, ja, so heiß ich. Und wir haben uns vor Gericht gesehen. Und dann zieht er sein T-Shirt hoch. Hat so einen Schnitt hier auf der Wampe. Ich sag, das ist jetzt inszeniert hier, ne? Da war der Typ zur gleichen Zeit bei mir am Tresen und hat sein Bier getrunken. War ganz lange im Krankenhaus, hatte innere Verletzungen. War der Uwe mit seiner Frau betrogen hat. Uwe hatte den angegriffen. Also das Opfer und der Täter waren zur gleichen Zeit bei mir am Tresen und haben dann, ja, bist du mit der Frau noch zusammen? Nee, hat mich ja betrogen, ist ja ein Miststück. Und der Neue hat natürlich gesagt, nee, würde ich nie nehmen, die hatte ich ja betrogen. Also die Frau war raus und die haben einen zusammen gesoffen dann. Und da habe ich gedacht, jetzt fühle ich mich am liebsten verscheißert hier.
Bei euch entstehen Freundschaften.
Bitte?
Bei euch entstehen Freundschaften.
Ja, das waren Kumpels nicht, aber Shake Hands, einen zusammen gesoffen, damit war der Drops gelutscht. Und das sind so Sachen, wo ich dann auch gedacht habe, ich habe eigentlich so viele Geschichten erlebt, dass ich dachte, mich kann nichts mehr überraschen, aber das hat selbst mich überrascht.
Ja, herrlich. Und euch sieht man dann bald, weil ich glaube, ich habe hier nämlich vorhin bei den Fragen für Max und Julia schon Fragen für euch bekommen. Könnt ihr beantworten? Wie oft bist du im goldenen Handschuh anzutreffen, Heinz, will hier jemand wissen? Wie oft bist du im goldenen Handschuh anzutreffen, will hier jemand wissen?
Na jetzt, aktuell tatsächlich habe ich mich in meine Eremitage verzogen, meiner Wohnung. Ich habe sehr viel gearbeitet und das ist tatsächlich auch so, Das ist tatsächlich für mich so ein bisschen ungewohnt, jetzt wieder in so einen Feiermodus umzuschalten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich versuche es unter Anleitung von Sascha und Jörn, reinzufinden ins Leben.
Ey, ihr fahrt doch auch zusammen weg, oder?
Habe ich vom Vorruhestand ins Leben wieder. Ja, sag du.
Hier, Sascha, ihr habt doch große Pläne, neues Projekt.
Ja, Heinz hat ja immer viele Sachen. Der ist ja fleißiger Arbeiter und erzählt mir auch immer ganz viel davon. Und eins scheint wohl jetzt auch angenommen zu werden. Darf ich Pierre Panade erwähnen? Ja. Pierre Panade, das scheint auch eine ziemlich lustige Story zu werden, die irgendwann auf Mallorca stattfindet. Und da er noch nicht auf Mallorca war und ich schon ziemlich oft, wollen wir jetzt nächsten oder übernächsten Monat zusammen nach Mallorca fliegen. Und ich zeige ihm mal diese wilde Feiermeile. Das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen. Und da tauchen wir in die Crowd wieder ein.
Genau, das ist ja so bei mir irgendwie, ich versuche ja den Spagat zwischen, sag mal, so relativ ernsthafter Literatur und Gag hinzubekommen, und dieses Projekt Pierre Panade, das ist eine sechsteilige Serie, die ich geschrieben habe letztes Jahr, die jetzt irgendwie entweder bei RTL Plus oder Amazon Prime, da gibt's gar nicht so lachen, Leute. Es ist so, und zwar top besetzt, finde ich irgendwie, also Charlie Hübner, Bjarne Mädel und Olli Schulz spielt auch mit, und selbst wir haben Micky Krause besucht in Wettring, in der Nähe von Münster, in seinem Geburtsort, und Micky macht auch mit und so, und das verspricht einen, also die Bücher sind auch durchgewunken, also die Drehbücher, wie gesagt, 6x30 Minuten, und in Vorbereitung auf diesen schönen Dreh hat Sascha mir angeboten, ich kenne mich in Mallorca nicht aus, er sich schon, und dass wir mal zusammen ein paar Tage die Insel erkunden. Location Scout.
Also auch nur aus Recherchegründen?
Nö, aus Bock.
Dann schon.
Bock und Durst.
Ja. Okay. Wir kommen jetzt einmal hier kurz, weil wir kommen gleich zum Ende. Hier habe ich doch noch was. Heinz, für dich. Du wirst bald 60.
Ja.
Oh je, fette Party oder stilles Besäufnis?
Also weder noch. Also ich bin nicht so ein Feierbiest, wie man sich vielleicht denken kann auch. Und ich finde es aber auch schwierig, den Geburtstag mal so wegzuignorieren, gerade wenn es so eine Markierung ist, wie jetzt so 60. Und deswegen, ich habe am 17. Mai Geburtstag und ich habe eine schöne Dachterrasse, und wenn es das Wetter erlaubt, würde ich im kleinen Kreise, sagen wir mal so mit 10 Leuten, dann ein bisschen da oben sitzen.
Super Gastgeber. Der kocht selber, der grillt selber, der bereitet alles vor. Wir waren also eine kleine entzückende Wohnung, aber mit einer sensationellen Dachterrasse. Und wenn wir da feiern, ich durfte ein paar Mal dabei sein, also grandioser Gastgeber und steht selbst am Herd und brutzelt und macht und schnibbelt. Und
mehr geht nicht,
Alter. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht.
Endlich. Hier Party for One, ne? Spaghetti Bolognese.
Ja, das ist, nachher mache ich, nachher habe ich noch, ich habe vorgekocht, habe gestern Party for One, Spaghetti Bolognese Party gehabt. Ich bin gestern aus Würzburg gekommen und habe abends Party for One gemacht, mit mir selber. Das klingt so ein bisschen komisch, wenn man es so formuliert.
Ja, das klingt so ein bisschen komisch,
naja,
aber macht ja nichts, du. Nee, genau. Hier steht noch drunter 60, schlimm, Fragezeichen.
In Vorbereitung auf diesen Geburtstag hat sich das seltsam angefühlt, weil früher war man mit, also als ich so klein war, da war mit 60 Opa, ne? Das war so, da schlüpfte man in die beigen Tarnklamotten. Und dann setzte sich irgendwie so eine komische Mütze auf und dann war halt irgendwie, dann hinkte man sich ab dann durchs Leben. Hat sich ja heute ja ein bisschen relativiert. Liegt ja auch irgendwie an einem selbst, was man daraus macht. Und ich finde irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mit 25 so halbwegs gut auszusehen und so, das ist keine Leistung, und jetzt...
Aber mit 59 so gut auszusehen, das ist schon wirklich eine Leistung. Also.
Nee, und irgendwie, ich habe 20 Jahre Tanzmusik gemacht, und auch mit Studio Braun war das irgendwie, sagen wir mal, ein ideeller Erfolg, aber kommerziell überhaupt nicht. Und kurz bevor, bevor Fleisch und mein Gemüse kam, da war ich veröffentlicht worden, da war ich 42, da habe ich gesagt, jetzt ist alles vorbei. Also wirklich, das war wirklich der absolute Tiefpunkt meines Lebens. Ich habe übrigens damals überhaupt gar kein Geld mehr verdient und so. 500 Euro vielleicht im Monat, das war grauenhaft. Ich weiß gar nicht, wie ich da damals so klarkomme. So, wir reden jetzt von 2004. Und dann immer noch mal so die Kurve bekommen zu haben, so noch halbwegs. Also das finde ich schon ganz erfreulich. Kann man auch mit in Würde 60 werden.
Okay. Also nicht schlimm. Aber Sascha wird ja bald, darf ich sagen, ne?
Hä? Ach so, ja, bald, ja.
Du wirst ja bald Opa, ne?
Ich werde Opa, ja, tatsächlich. Ich bin ja Frühvater geworden. Und meine Tochter hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt im Sommer ist es soweit. Da kriege ich mein erstes Enkelkind.
Ja, sehr schön. Dann könnt ihr zusammen lostapern mit der Karre und mit Heinz.
Also nee, das machen wir mit meinem Heinz. Ich habe so
dein
einen kleinen
Heinz.
Hund.
Du hast ja noch einen
ich
Heinz.
Ich habe so einen kleinen Hund, der heißt tatsächlich Heinz. Und ich weiß gar nicht, wie es kam, aber irgendwie fanden das meine Frau nicht ganz toll. Und Heinz und ich treffen uns manchmal tatsächlich nicht nur zum Kaffee, sondern auch zum Spazierengehen. Und ich habe ja ganz viele Hotspots, die er dann nicht so kennt. Und dann fahren wir mal hier und da hin. Und dann laufen wir durch die Natur und freuen uns des Lebens mit Heinz.
Genau. Heinz und Heinz.
Heinz und Heinz, genau.
Du magst den auch, den Heinz.
Ja, das ist wirklich ein ganz süßes Hündchen. Und das ist auch irgendwie ganz, also aber ganz lieb, wie Sascha mit dem Hund umgeht und wie da so diese, wie so eine angenehme Symbiose da irgendwie.
Heinz ist mein Felsen.
Ja. Oh, guck mal.
Und wie du immer, wenn Heinz wieder Scheiße baut, wie du dann immer so, Heinz, das gibt's doch gar nicht mehr. Also wie du den Hund immer zur Raison rufst.
Ah, Heinz tanzt mir auf der Nase manchmal rum.
Ja, sehr schön. Guck mal, die letzte Frage geht mal an Sascha. Die finde ich nämlich ganz gut. Wenn du etwas in Heinz Poesiealbum schreiben müsstest, was wäre das?
Ich bin immer ganz, ganz vorsichtig mit dem Wort Freund. Ich habe zwei. Einen habe ich schon 45 Jahre, mit dem bin ich zusammen eingeschult worden, Nils. Und ich habe viele Bekannte, viele Kumpels. Aber ich habe nur zwei Freunde im Leben und das ist, wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir uns gegenseitig als Freund beschimpfen oder benennen, weil wir beide ganz vorsichtig mit dem Begriff umgehen und deswegen würde ich irgendwas meinem Freund widmen, weil ich immer ganz vorsichtig mit dem Begriff bin.
Ein wunderbarer Abschluss. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Vielen, vielen Dank und wir wechseln jetzt gleich mal alle Mann an die Bar und sorgen für ein bisschen Umsatz, bitteschön.
Ja, und vielen Dank auch an dich, Wiebke.
Auf jeden Fall. Sehr gut gemacht. Dankeschön.